Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Care in Action. Heute sind wir zu Gast bei unserem Gast, bei Herrn Generalleutnant Bruno Günther Hofbauer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Grüß Gott schon.
Und wie immer, zu Beginn stelle ich meinen Gesprächspartner kurz vor. Generalleutnant Hofbauer wurde in Graz geboren und er dient bereits seit 1988 im Bundesheer. 1992 hat er die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt abgeschlossen. Seine Karriere begann er bei der Garde in Wien und sie führte ihn über mehrere Stationen im In- und Ausland bis hin ins Verteidigungsministerium. Dort übernahm er im Jahr 2011 die Leitung der Generalstabsabteilung. Diese führte er mit einer kurzen Unterbrechung während seiner Tätigkeit als Kommandant der 3. Panzergrenadierbrigade in Mautern bis zum September 2017. Danach wurde er Leiter der Gruppe Grundsatzplanung im Generalstab. Mit Juli 21 wurde er zum Planungschef des Bundesheers bestellt. Mit Ende Dezember 23 wurde Generalleutnant Bruno Hofbauer als stellvertretender Generalstabschef bestellt. Und im Februar dieses Jahres wurde er noch einmal befördert. Wenn ich das so salopp sagen darf, das ist ja eine unglaublich beeindruckende Karriere beim österreichischen Bundesheer. Und mir stellt sich da die Frage, wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen, dass Sie das so interessiert? Ich darf das zu Beginn sagen, wir sind gleich alt. Was wissen Sie noch, was der Auslöser war? Hatten Sie das schon als Kind, das Interesse?
Ich war als kleiner Bub schon interessiert am Militär. Das hat dann aber mit zunehmendem Alter auch ein bisschen abgenommen und habe dann an und für sich vorgehabt, Jus zu studieren und wurde dann aber, als ich mich dann ans Bundesheer wandte, um dann einzurücken, davon überzeugt, dass ich einjährig freiwillig machen sollte. Und die Ausbildung hat mich dann so interessiert und auch gebunden ans Militär, dass ich dann zunächst den Schritt eben einjährig freiwillig gemacht habe und dann auch auf die Militärakademie gegangen bin. Und das hat sich dann der Weg sehr positiv entwickelt.
Es ist ja heute das Bundesheer, würde ich sagen, aktueller denn je. Das ist letztendlich auch geschuldet den vielen Krisen, die wir jetzt wirklich vor der Tür haben. Ich denke an die Ukraine, die ins dritte Jahr geht. Ich denke an die Gewalteskalation im Nahen Osten, den Gazakrieg. Ich hatte letzte Woche in Sarajevo beruflich zu tun. Das wird zwar nicht erwähnt, man hat mir gesagt, weil es nicht auf EU-Boden stattgefunden hat, wenn man sagt, seit dem Zweiten Weltkrieg hat Europa keinen Krieg gesehen. Ich finde, das stimmt nicht ganz. Wenn man die Balkankriege, die vor 32 Jahren waren, die hatten ja auch massives Leid erzeugt. Beunruhigt Sie das, auch wenn man beruflich jetzt so eine hohe Position beim österreichischen Bundesheer hat, beunruhigt Sie die Sicherheitslage oder ist das etwas, wo wir sehr verwöhnt waren die letzten Jahrzehnte, dass wir wenig davon gesehen haben?
Also ich kann beides mit Ja beantworten. Ich bin einerseits beunruhigt und andererseits sind wir sehr verwöhnt, dass quasi in Österreich, in Zentraleuropa seit dem Zweiten Weltkrieg, aber spätestens mit Wegfall der Bedrohung durch den Warschauer Pakt und dem Zerfall der Sowjetunion, man offensichtlich sich so an den Frieden gewöhnt hat, dass das etwas Normales ist, dass die Werte auch quasi gottgegeben dastehen und nicht verteidigt werden müssen, was natürlich als Soldat immer eine Aufmerksamkeit nach sich zieht oder mit sich bringt, ist, wie sich das Umfeld gestaltet. Wir beobachten das sehr intensiv über Jahre. Wie Sie vorher gesagt haben, der Balkan ist ein Raum, der uns nach wie vor massiv beschäftigt. Österreich hat auch Truppen im Kosovo, in Bosnien. Gerade in Bosnien ist die Situation nach wie vor nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, die Konflikte sind dort nur zu gedeckt. Und die Narben, die Bevölkerung dort hat, sind tief und die reichen natürlich auch bis nach Österreich herauf. Und wir sollten auch sehen, dass diese Sichtweise auf das Europa und Österreich zentriert dazu geführt hat, dass man vielleicht auch ein wenig übersehen hat, wie schwierig die Situation in unserem Umfeld ist. Wir haben de facto einen Krisenbogen, der mit Bürgerkriegen, mit international bewaffneten Konflikten und besonders stark auch in der Grauzone laufen zwischen eigentlich Pakistan, Afghanistan, über den gesamten Nahen und Mittleren Osten, der Libanon, Jemen, dann nach Afrika springen, Somalia, der Sudan, die ganze Sahelzone hat im Endeffekt sich aus der demokratischen Welt hinaus geputscht jetzt und macht jetzt Afrika. Platz auch dort für russische und andere Akteure, die hier dieses Vakuum bemüht sind aufzufüllen. Libyen ist nach wie vor in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand. Das heißt, wir sind an und für sich durch das, was in der Ukraine passiert ist, dann tatsächlich aufgeweckt worden, weil man sich nicht vorstellen konnte, auf der strategischen Ebene, in der Politik, aber auch im näheren militärischen Umfeld, dass es tatsächlich wieder zu einem quasi internationalen bewaffneten Konflikt zwischen zwei Staaten in Europa kommt. Das hat man weggeschoben gehabt. Und auch, woran ich auch erinnere, ist schon, dass man auch mit der Situation im Balkan, am Balkan, wo doch 1991 wir mit einer kriegsähnlichen Situation an der slowenisch- oder heute slowenisch-österreichischen Grenze konfrontiert waren, dass man im Endeffekt auch das relativ rasch wieder vergessen hat.
Es liegt vielleicht auch in der Natur des Menschen. Bleiben wir kurz bei Bosnien. Ich habe letzte Woche gesehen, dass also die Ankündigung, der Start der Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union wirklich einigermaßen Euphorie ausgelöst hat bei meiner Kollegenschaft, die also aus lauter lokalen Leuten besteht. Sie haben selbst gesagt, der Konflikt ist ein zugedeckter. Wir wissen jetzt auch, dass Beitrittsverhandlungen nicht von heute auf morgen gehen. Aber aus Ihrer persönlichen Sicht sollte man schauen, dass die zugedeckten Konflikte bis dahin gelöst sind, bis man beitritt? Oder ist eher die Hoffnung, dass durch den EU-Beitritt ein zugedeckter Konflikt zugedeckt bleibt?
Nun, es wird gar kein Weg aus meiner Sicht daran vorbeiführen, dass dieser aus meiner Sicht nicht besonders gut funktionale Staat und das beruht auch in den Folgen des Vertrags von Dayton, der mehr ein Friedens- oder ein Friedensvertrag war, mehr als eine Nachkriegsordnung herzustellen, dass das gelöst werden muss und vor allem das Verhältnis zwischen der Föderation und der Republika Srpska, das muss sich lösen vor dem Beitritt. Und man braucht ein klares Bekenntnis zum Gesamtstaat. Und wir sehen schon, dass gerade jetzt ganz stark agitiert wird. Und ich denke, dass das mit zunehmender Aggression aus Russland unter Umständen noch stärker werden könnte, dass hier ganz antieuropäisch agiert wird und kein Interesse besteht, hier eine friedliche, gesamtstaatliche Lösung herbeizuführen. Die Demonstrationen an der Inter-Entity Borderline sind ein offenkundiges Beispiel dafür, was sich eigentlich in Bosnien nicht zum Positiven, sondern eher zum Negativen entwickelt hat. Ich war selbst Kontingentkommandant bei EuVHLD 2007. Zu dieser Zeit wäre das unvorstellbar gewesen. Heute passieren diese Dinge und das muss man schon sehr aufmerksam beobachten.
Das heißt also, dass es durchaus einen positiven Push geben könnte. Also zuerst wird es schlimmer und dann im Zuge der Beitrittsverhandlungen, dass man vielleicht wirklich eine Lösung findet, einen Gesamtstaat, weil die Republika Srpska, das ist ja kein Dauerzustand.
Es ist natürlich, das ist eine ganz klare politische Sache, ja, dass das im Rahmen der Beitrittsverhandlungen gelöst wird und dass aus dem Konstrukt Bosnien dann ein funktionierender Gesamtstaat aufgebaut wird. Aber das hat massive Eingriffe in das gesamte politische System dort zur Folge und wird vermutlich nicht ganz einfach sein, weil man da ja dann in die Pfründe eingreifen muss, an die man sich vermutlich auch seit Ende der 90er Jahre relativ gut gewöhnt hat mit den ganzen
Strukturen. Und es wird auch sehr lange dauern, diese Beitrittsverhandlungen. Sie haben gesagt, dass der Krieg in der Ukraine uns ein bisschen überrascht hat und aufgeweckt, was ich immer sehr spannend gefunden habe, weil eigentlich war ja 2014 schon die Invasion im Donbass. Das hat ja irgendwie noch, ganz salopp gesagt, noch niemand wahnsinnig aufgeregt. Ich nehme an, Sie in Ihrer Funktion waren damals schon schwer beunruhigt, oder?
Ja, wir waren beunruhigt und haben das natürlich schon als Wake-up-Call gesehen, dass es nämlich möglich ist, quasi ohne Blutvergießen ein Land in Besitz zu nehmen und vollendete Tatsachen zu schaffen. Wir sind damit konfrontiert, das westlich-demokratische System jetzt einem aus meiner Sicht doch bereits lange andauernden Angriff ausgesetzt zu sein, der ganz stark darauf abzielt, immer wieder unsere westlich-demokratischen Werte und vor allem unser rechtliches System zu unterlaufen und immer unter dieser Schwelle zu bleiben, dass etwas passiert. Und ich denke gerade die Annexion der Krim und auch dann in weiterer Folge der Donbass haben aufgezeigt, wie verletzlich dieses System ist, wie leicht man es unterlaufen kann. Man sieht ähnliche Dinge ja auch im südchinesischen Meer, wo einfach vollendete Tatsachen geschaffen werden. Wir sehen es jetzt in der Sahelzone, wo sich die Europäische Union aus den Ländern zurückzieht, wo quasi Russland mit der Nachfolgeorganisation von Wagner sich stark macht. Das sind aber Dinge, die sich mittelfristig auch auf Europa auswirken werden. Das heißt, die Vorfeldstabilisierung ist eine ganz wesentliche Frage, mit der sich auch Österreich, das österreichische Bundesheer und die EU insgesamt auseinandersetzen muss, weil sich immer zurückzuziehen und nicht auch vielleicht Stärke zu zeigen, ist hier vielleicht nicht immer der richtige Weg.
Wir sind natürlich als humanitäre Organisation abseits der politischen Aktivitäten tätig. Also wir arbeiten quasi daneben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich mir, das klingt wirklich so, was man sich eher als Laie denkt. Ist das so gescheit, wenn wir rausgehen jetzt aus westafrikanischen Ländern in der Sahelzone und quasi anderen das Feld überlassen? Weil Westafrika ist ja bis heute einer der großen Ausgangspunkte für die Migration auch in die Europäische Union. Ich nehme an, auch die illegale Immigration, ich nehme an, dass dieser Schritt jetzt nicht dazu beiträgt, dass das weniger wird. Sondern ganz im Gegenteil.
Ganz richtig. Und man kann natürlich auch, wer weiß, wie es die Zukunft bringt, aber man kann natürlich schon mutmaßen, dass hier auch, wie wir es auch in anderen Bereichen schon gesehen haben, dann auch die Migration als Waffe oder als Druckmittel eingesetzt werden kann für Ziele, die sich nicht mit den europäischen Zielen decken. Wir haben das in den baltischen Staaten gesehen. Wir haben das bei Belarus. Richtung der baltischen Staaten gesehen, wir haben das Richtung Finnland gesehen, aus Russland heraus. Also das sind schon Dinge, wo man an und für sich in die Vorfeldstabilisierung investieren sollte und sie nicht automatisch hier rausdrängen lässt.
Ich meine, auch Bosnien ist die EU-Außengrenze, wo auch Österreich seit vielen Jahren in den Flüchtlingslagern dort Unterstützung bereitstellt, weil da sieht man also Dinge, die man als Europäer, die wir doch die Menschenrechtskonvention hochhalten, nicht nur verbal, sondern auch praktisch hochhalten sollten, sieht man Dinge, die man lieber nicht gesehen hätte. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch eine massive Zuspitzung der Situation an den EU-Außengrenzen. Und Sie glauben, dass das zunehmen wird, weil auch die Türkei ist im Prinzip ein großer Partner der Europäischen Union, wo also Millionen Flüchtlinge sitzen seit Jahren und nicht wissen, nicht vor und zurück. Mhm. Also Sie bezeichnen das regelrecht als Druckmittel, dass man eigentlich mit Flüchtenden die als Waffe einsetzt.
Ja, wir sind, wie Sie richtig sagen, wir sind tatsächlich damit konfrontiert, dass sich gewisse politische Gruppierungen das zunutze machen, das als politisches Druckmittel ausnutzen wollen und die Menschen sind da in der Mitte gefangen, wie Sie sagen können, nicht vor und nicht zurück, was an und für sich das ja noch stärker eigentlich bringen sollte, dass man in der Vorfeldstabilisierung klarlegt, dass man hier unterstützt. Die Ukraine hat auch ein bisschen dazu geführt, dass die ganzen Krisen und Konflikte und die Risiken, die vorher vorhanden waren, über die wir vorher gesprochen haben, wie der Terrorismus, die Folgen des Klimawandels, dass die alle zugedeckt sind und dass man über die kaum mehr spricht, weil ganz einfach die Headlines nicht mehr Platz hergeben. Und ich denke schon, dass wir uns gerade mit den Folgen des Klimawandels, weil ganz einfach gewisse Bereiche unbewohnbar werden oder immer schwerer zu bewohnen sind, gerade wenn man jetzt ein nicht ein hochentwickeltes Industrieland ist, dass das immer schwerer wird. Und dass der europäische Gesamtkontext hier gefordert ist und natürlich auch die südlichen Staaten ihre besonderen Herausforderungen auch damit haben. auch absolut, in ihrer Orientierung. Nicht? Also Spanien, Portugal hat sicher einen anderen Blick auf diese Problematik, als wir es in Mitteleuropa haben.
Ja, weil in Spanien haben wir, also seit dem Vorjahr hören wir, dass es kein Wasser mehr gibt. Also man kann sich entscheiden zwischen massivem, intensivem Gemüseanbau für die Europäische Union, ein wirtschaftlicher Faktor, oder Massentourismus, was auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Aber wenn wir gerade über die Auswirkungen des Klimawandels reden, die sehen wir ja seit Jahrzehnten in der Sahelzone. Das ist ja nichts Neues und Sie haben vollkommen recht. Dort werden gewisse Landstriche absolut unbewohnbar und sind es schon. Da kann man mit der besten landwirtschaftlichen Methode, also keinen, nicht genug Überschuss erzeugen, damit die Lokalbevölkerung noch sich ernähren kann. Und dann ist es eigentlich sehr einfach, sich zu überlegen, was würden wir tun, wenn wir in dieser Situation leben würden. Man geht wohin? Auf der Suche nach einer besseren Lebensgrundlage. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. Und die Vereinten Nationen haben ja den Begriff der Klimaflüchtlinge vor 2 Jahren, glaube ich, geprägt. Und das wird die rasant wachsende Gruppe in Zukunft sein. Weil wenn man seinen Lebensraum verliert, dann wird der Migrationsdruck naturgemäß steigen. Was wir aber als CARE sehr, sehr stark beobachten, ist, dass, und ich weiß nicht, ob das früher, es hat sich vielleicht früher einfacher dargestellt, aber man hat ja heute kaum mehr eine Krise, die monokausal ist. Das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Weil, also vor 30 Jahren hat es ein Erdbeben gegeben, da ist man reingegangen, dann waren wir 3 Monate dort, dann waren wir 6 Monate dort. Nach 6 Monaten hat man begonnen, wieder vorzubereiten, dass man sich zurückzieht und dann ist man auch wieder gegangen. Was wir heute sehen, sind Naturkatastrophen, meistens gepaart mit entweder schwelenden oder richtig im Gang seienden Konflikten, mit großen Verteilungsfragen dahinter, also eine Mischung an sich überlagernden Problemfällen. Dann gibt es immer noch Hungerregionen, gerade wenn wir von der Sahelzone sprechen, da ist der Hunger im Vormarsch wie schon lange nicht mehr. Das heißt, wir sehen einander überlagernde Krisen und Konflikte, die immer öfter chronische Konflikte werden. Das heißt, es dauert jahrelang. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung auch für uns als humanitäre Organisation, weil man da also an verschiedenen Arbeitsfeldern über viele Jahre tätig ist. Und die größte Herausforderung, und ich glaube, das teilen wir vielleicht sogar ein bisschen, ist auch die Finanzierung dessen, was wirklich notwendig wäre, um nicht nur zu sagen, man hilft nachhaltig, sondern wirklich um Strukturen so zu verändern, dass es dann auch geht wieder, wenn die internationalen Player sich dann zurückziehen. Das sieht man eigentlich immer weniger. Das ist absolut dramatisch. Aber ich glaube, das österreichische Bundesheer, haben wir zumindest dem Risikobild entnommen, wird ja jetzt etwas mehr finanziert als in den, ich glaube, wir haben noch nie so viel ausgegeben. Ist das richtig? Seit dem Zweiten Weltkrieg für unser
das
Bundesheer?
Ist, korrekt, ja.
Ist das korrekt?
Ja.
Aber das wird ja jetzt einen großen Schub nach vorne geben, oder? Was die Beschaffung und die ich sehe ja immer nur die Kaserne, wenn ich vorbeifahre, da sind viele sehr renovierungsbedürftig. Ich könnte mir vorstellen, und Sie selbst sagen das ja auch, das ist nichts, was von heute auf morgen passieren wird, sondern das ist jetzt ein Projekt, das mehrere Jahre dauern wird, damit wir uns wieder gut aufstellen und ein gewisses Maß an Verteidigungsfähigkeit erreichen. Oder haben wir das, wenn heute was Schlimmes passiert?
Naja, also ich denke, wir haben schon einen langen Weg noch vor uns. Natürlich kann man die Dinge nicht von heute auf morgen ändern. Und das Bundesheer war ja über die 2000er Jahre dann ganz stark beginnend eigentlich darauf ausgerichtet, mit ausgewählten kleinen Elementen den Auslandseinsatz zu gehen. Sie haben das angesprochen. Wir haben uns da ganz stark auch im Rahmen der Europäischen Union engagiert. Und auch der NATO und der UN, unsere 3 großen Einsätze, wenn ich vielleicht auf das, auf das, was ich vorher gesagt habe, noch kurz eingehen darf. Wir stehen im Libanon, wir stehen im Kosovo und in Bosnien und das sind alles Operationen, die seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten laufen und wie Sie sagen, es ändert sich beinahe nichts. Es wäre ja an und für sich immer die Idee gewesen, in ein sicheres Umfeld herzustellen und sich dann wieder zurückzuziehen. Das ist aber eine Traumvorstellung, die so nicht aufgegangen ist, weder im Kosovo. Das beste Beispiel für das, wie man es nicht macht, ist in Afghanistan passiert. wo im Endeffekt die westliche Staatengemeinschaft beschlossen hat, jetzt Afghanistan sich dann selbst zu überlassen, mit den ganzen Auswirkungen, die wir in den nächsten Jahren noch sehen werden. Also das ist das eine. Das andere ist, dass sich das Bundesheer auch an und für sich, und da sind wir jetzt bei der Frage, welche Folgen hat 2014 gehabt, sich schon begonnen hat zu reorientieren. Also wir haben uns wegorientiert von der primären Ausrichtung des Bundesheeres auf den Auslandseinsatz. Und mit 2020 ist die Entscheidung auch gefallen worden, dass die nationale Landesverteidigung wieder in den Vordergrund zu stellen ist. Da hat es entsprechende Beurteilungsverfahren gegeben und die Anordnung dann aus dem 21er Jahr. Also doch ein Jahr vor dem Krieg der Ukraine, dass eben die nationale Landesverteidigung mit dem gesamten Bundesheer wieder in den Vordergrund zu stellen ist, weil eben die Bedrohung durchaus immer anerkennend, dass wir derzeit kein Frontstaat sind, durchaus auch in der Tiefe gegeben ist, sollte in Europa etwas Gröberes passieren. Wir wissen nicht, wie sich der Ukraine-Konflikt weiterentwickeln wird, wie sich es am Balkan darstellen wird, wie sich Russland verhält. Somit ist nicht auszuschließen, dass nicht auch hier auf Österreich noch schlechtere sicherheitspolitische Rahmenbedingungen einherkommen können.
Jetzt sind wir ein neutrales Land. Ich meine, die Schweiz ist auch ein neutrales Land. Das heißt immer, die Schweiz könnte sich wunderbar verteidigen. Die haben auch immer viel mehr investiert als wir. Unser Zugang in den letzten 30 Jahren war schon eher, wir brauchen das weniger oder gar nicht. Und gleich die Frage dazu, ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, aber es war jetzt auch unter anderem im Profil die Diskussion in den letzten Wochen. Der Zivildienst war ja wirklich sehr en vogue, also gerade in meiner Generation und dann danach. Und die Zivildienstorganisationen sind ja heute ein wesentlicher Bestandteil unserer Sozialversorgung und Sozialsicherung. Also da kann man jetzt gar nicht so leicht sagen, na, das gibt's jetzt nicht mehr, alle müssen zum Bundesheer. Dann haben wir uns bewusst gegen ein Berufsheer entschieden. Wie werden wir das drehen oder wird sich das überhaupt drehen in der Öffentlichkeit? Weil ich glaube, die Bedrohungslage alleine mag dafür nicht genug sein, weil bei Umfragen sagen also sehr viele Menschen, und ich würde vielleicht dasselbe sagen, wenn ich ein Mann wäre oder einen Sohn hätte, ich würde nicht das Land verteidigen wollen, ich fühle mich da gar nicht darauf vorbereitet, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Und jetzt sind aber 500-600 Kilometer von uns, ist wirklich ein Krieg im Gange, der also alle Stückchen spielt an Negativen, was es gibt und wo tagtäglich wirklich Zivilisten, aber auch Soldaten ihr Leben lassen in großer Zahl. Wie wird das zusammengehen? Wie wird da eine Änderung stattfinden? Das ist gar nicht so leicht, oder?
Auch das geht nicht von heute auf morgen. Also die Frage hier, den Zivildienst gegen den Wehrdienst aufzuwiegen, ich glaube, die stellt sich so nicht, weil ganz einfach der Zivildienst seinen Stellenwert hat und auch der Wehrdienst. Ich gehe schon persönlich davon aus, dass mehrere Dinge schon sich in weiterer Folge für das Bundesheer unter Umständen auch positiv auswirken. Erstens einmal hat man gesehen, dass es nicht nur darum geht, dass man das Bundesheer braucht, wenn wo eine Lawine abgeht, so schrecklich das ist, oder ein Hochwasser stattfindet. Und dass das Bundesheer eben, wie ich immer gerne sage, nicht die bessere Feuerwehr oder die schwerer bewaffnete Polizei ist, sondern eine klare Aufgabe hat, und das ist die militärische Landesverteidigung. Das ist einmal das eine. Wenn sich eine gewisse Anzahl von Personen, ich glaube, wir haben jetzt von 15% oder 16% bei den Umfragen bereit erklärt, Österreich mit der Waffe zu verteidigen, dann ist es eh schon relativ viel bei 9 Millionen Einwohnern, sagen wir mal so, ja, rein die Köpfe zählen. Auch das heißt natürlich, dass wir auf der militärischen Seite das Bestmögliche machen müssen, um mit den politisch vorgegebenen Rahmenbedingungen, allgemeine Wehrpflicht, und ich bin ein klarer Verfechter der Wehrpflicht, weil sonst würde ich selbst nicht beim Bundesheer sein, also ich wäre damals, wie gesagt, vermutlich studieren gegangen und hätte das nicht gemacht. Dass wir unsere Maßnahmen setzen und eine ordentliche Ausbildung machen. Wir müssen auch sehen, dass an und für sich spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 das Bundesheer sehr viele andere Aufgaben wahrgenommen hat. Und hier auch ein bisschen der Eindruck bei denen, die zum Bundesheer kommen, entsteht, dass sie heute jetzt unter Umständen 3 Monate an der grünen Grenze stehen.
Der Grenzschutz im Burgenland.
Wahrnehmen, ne? Das ist an und für sich eine Aufgabe, die seit Jahrzehnten das Bundesheer in Assistenz leistet. Mhm. Klammer auf, damals auch mit 8 Monaten, Klammer zu. Jetzt mit 6 Monaten ist der Druck natürlich dann noch viel höher. Und mein Credo ist es im Endeffekt, wir müssen den Leuten, wenn Militär draufsteht, auch Militär drinnen bieten. Mhm. Und eine ordentliche Ausbildung zeigt auch, dass die Leute dann das durchaus positiv sehen und auch bei uns bleiben. Insgesamt müssen wir natürlich auch im Staatsdienst sehen, also in der Republik insgesamt, dass wir vielleicht nicht mehr in allen Bereichen zeitgemäß und marktadäquat bezahlen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich denke schon, dass es über die Jahre des Aufbaus möglich sein wird, erstens einmal darzustellen, weiterhin diese Fähigkeit für die Republik ist notwendig und wir haben jetzt auch nicht mehr einen Oldtimer-Club zur Verfügung, sondern es geht schon auch um modernes Gerät, mit dem wir uns auch wehren könnten. Und auch das zeigt die Ukraine, dass offensichtlich, haben wir alle befürchtet, dass die Ukraine sehr rasch niedergehen wird, dass hier, wenn man sich darauf vorbereitet, man auch Widerstand leisten kann gegen einen überlegenen Gegner.
Das heißt, eine Attraktivierung der Institution praktisch, dass es hier auch wirklich verschiedene Berufswege gibt, die durchaus lebenslanges Lernen beinhalten könnten.
Ja, und das Ganze kann man, denke ich, auch noch ein bisschen besser bewerben und besser unter die Leute bringen. Also wir müssen schon auch wieder nach draußen gehen, weil wir auch schon sehr lange keine Übungen mehr im freien Gelände im großen Umfang machen. Weil lebenslanges Lernen oder dass hier tatsächlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit besteht, das nehmen viele nicht wahr. Mhm. Nicht? Also dass heute eine Frau eintreten kann ins Bundesheer und alle Möglichkeiten hat, bis zum Generalstabschef und immer gleich bezahlt wird für die Funktion, egal ob Mann oder Frau, das ist schon ein großer Vorteil, den wir bei uns haben. Vielleicht muss man das noch ein bisschen besser unter die Leute bringen, dass das auch so ist, nicht? Und nicht alles so retro dargestellt ist.
Das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Frauen beim Bundesheer sind nicht so viele, so viel ich weiß.
Ja, gibt es Luft nach oben. Wir arbeiten hart daran, hier Maßnahmen zu setzen. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass es ganz, ganz schwierig ist, wenn einzelne oder ganz wenige Frauen sind.
Das denke ich mir.
Je mehr an einem Standort dann beieinander sind, desto leichter wird das. Das heißt, diese ersten Schritte sind ganz, ganz schwer. Es dauert schon sehr lange, aus meiner Sicht zu lange, aus meiner Perspektive. Aber ich denke schon, dass wir da auch vorwärts kommen. Wir sehen, dass dort, oh Gott, im uniformierten Bereich, und von dem reden wir, in der Verwaltung, haben wir, also im zivilen Bereich sind wir gut auf halbe ungefähr, dass dort auch im uniformierten Bereich man doch weiterkommt. Ja, und man muss auch sagen, nicht jede Frau möchte jede Aufgabe im Bundesheer wahrnehmen, wie auch jeder Mann nicht alles machen möchte und nicht machen kann. Nicht jeder ist nicht fürs Jagdkommando geeignet und jeder will nicht mit einem Panzer fahren.
Ja, das ist aber in vielen Berufsgruppen
aber so, dass nicht jeder. Aber die Möglichkeiten, die das Bundesheer bietet, sind ja wirklich sehr, sehr breit. Ne?
Ich meine, es wird sehr politisch natürlich diskutiert und gibt es auch genug feministische Debatten dazu. Die allgemeine Wehrpflicht, weil es immer heißt, das soll erst dann kommen, wenn alle anderen Gleichstellungskriterien sind, aber ich höre, Sie wären nicht so ganz dagegen, einfach, dass man das einmal kennenlernt, oder?
Ja, ich denke, dass man, es gibt jetzt in den nordischen Staaten erste Ideen und Umsetzungen dazu, wie in Dänemark zum Beispiel. Ich bin da schon grundsätzlich dafür. Man muss sich das aus meiner Sicht ein bisschen anschauen mit dieser Frage auch des Zivildienstes, dass man quasi so ein für alle Jungen die Möglichkeit bietet, dass das natürlich eine Verpflichtung ist und ein Zwang, den die Republik gegenüber den Jungen ausübt, ist klar, aber es zahlt auch nicht jeder gerne Steuern. Einschließlich. Also das haben wir schon, nicht? Ich würde nicht den Kennedy-Spruch bemühen, nicht? Aber es geht schon auch darum, ein bisschen auch klarzulegen, wo sind denn unsere Werte? Das ist ja auch etwas, was das Bundesheer in seiner Ausbildung vertritt. Nicht? Also wir sind ein demokratisches Land, was macht das aus? Wir sind, und das ist auch ein großer Vorteil der allgemeinen Wehrpflicht, quer durch alle Bevölkerungsschichten von Bildungsniveau ganz hoch bis nicht so hoch alle gemeinsam und sie können sich das auch nicht aussuchen. Das heißt, diese 6 Monate sind dann schon ein bisschen heraus aus dem, aus der Bubble, in der man vielleicht lebt und das mit anderen Menschen konfrontiert, mit denen man vielleicht sonst nichts zu tun hätte. Das ist durchaus, was ich auch als integrativen Bestandteil sehe, das Bundesheer leisten kann.
Also da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Und die Idee auch, dass man etwas für sein Land tut, jetzt nicht nur beim Bundesheer, sondern auch für die Demokratie, dass nicht alles einfach so ist von selber. Ich glaube, dass wir sehen das jetzt im US-Wahlkampf, dass sich also junge Leute sehr engagieren, dass man sich überhaupt zur Wahl registriert. Mhm. Wir sehen das auch hier, dass immer mehr doch begreifen, das ist nichts, was von Natur aus einfach so bleibt, wenn wir nicht proaktiv etwas dafür tun. Und ich finde, in dieser Gemengelage gehört das natürlich auch dazu, da bin ich ganz bei Ihnen, dass man entweder einen Grundwehrdienst leistet oder einen Zivildienst und dass das für alle gilt.
Ja. Und das haben wir im Endeffekt dort, was ich überall, wir haben es vorher angesprochen mit dem, dass das Recht des Stärkeren jetzt ein bisschen gilt. Ne? Dass diese Nachkriegsordnung in nachhaltiger Auflösung sich befindet. Jetzt sind wir gerade mittendrin und vermutlich werden die Historiker in 30 oder 50 Jahren zurückschauen und sagen, haben die nicht gesehen, was da auf sie zukommt. Ne? Es werden Narrative erzeugt, mit denen die Leute teilweise überhaupt nicht umgehen können und Teil sehr stark auch durch die sozialen Medien geprägt, hier Dinge transportiert, wenn die einfach unrichtig sind, also dass es heute möglich ist, einfach von Alternative Facts zu sprechen und trotzdem höchste Staatsämter anzunehmen, das ist schon etwas, was wir ernst nehmen müssen. Ne? Und die Awareness, also das Bewusstsein über unsere Werte, dass wir sagen können, was wir wollen, dass wir, wenn wir jetzt wollen, da unten eine Demonstration machen können, dass wir sagen und posten können am Telefon, kein Bewegungsprofil von uns aufgenommen wird, keine Gesichtserkennung. Ja. Also das wäre schon etwas, wo, glaube ich, gesamtstaatlich etwas zu tun ist. Und da ist eben das Militär nur ein Teil davon. Nicht? Wir sind schon der Überzeugung, dass die sogenannte umfassende Landesverteidigung, die ja auch an und für sich Verfassungsrang hat in Österreich, dass da schon eine moderne Wiederbelebung notwendig ist. Das war in Zeiten des Kalten Krieges ein Thema. Der Russland-Ukraine-Krieg mit der ganzen Gasproblematik zeigt, dass es auch jetzt ein Thema ist. Man muss es nur modernisieren. Da geht es um die Werte, da geht es um den Schutz der Zivilbevölkerung, da geht es um die Wirtschaft. Und es geht vor allem auch darum, in dem Informationsraum etwas zu tun, nämlich dem entgegenzutreten, was da teilweise viel zu einfache Antworten auf komplizierte Fragen sind, denen zu begegnen ist. Und das geht nur gesamtstaatlich.
Kann man als Staat überhaupt noch Schritt halten? Weil mir kommt vor, wir sind immer zu langsam.
Das ist richtig. Allerdings, es gibt schon Staaten dort im nordischen Bereich, also wenn man nach Finnland schaut oder auch in die baltischen Staaten, die da ganz stark auch bewirkt, noch viel stärker bewirkt worden sind und bewirkt werden als wir, gibt es gesamtstaatliche, nicht nur Thinktanks, sondern auch staatliche Organisationen, die sich genau mit den Narrativen und dem Widerlegen von Narrativen auseinandersetzen. Ich denke auch, dass das eine der Hauptaufgaben unserer staatlichen Medien ist.
Absolut, das ist die Legitimation, würde ich sagen.
Weil dass
keine Fake News gibt,
genau.
Und Faktenchecks.
Und dass man dem entgegentritt. Ja.
Absolut. Ich sehe da auch eine große Aufgabe für unsere Bildungseinrichtungen, dass junge Menschen und auch Kinder schon lernen, wie man mit sozialen Medien umgeht und was man halt glaubt und nicht glaubt. Und vor allem, dass man auch noch ein Quellenstudium sich selber aneignet, dass man Quellen überprüfen kann, weil da gibt es ja wirklich Sachen, die da kursieren, die also unglaublich sind.
Genau.
Das sind ja auch Dinge, mit denen wir als humanitäre Organisation kämpfen. Ich gebe nur zu bedenken, ich meine, selbst ein hochentwickeltes Land wie Österreich ist während der Pandemie, wurde diskutiert, ob man sich impfen lassen soll oder nicht und was da alles kursiert ist. Ich erinnere mich, dass in Bangladesch zum Beispiel sehr viel auf den sozialen Medien zu lesen war, dass man durch die Covid-Impfung unfruchtbar wird und das einer der Gründe war, warum sich sehr viele junge Frauen, nicht nur wahrscheinlich in Bangladesch, der Impfung verweigert haben, die aber wirklich in sehr vielen Fällen jetzt Ausnahmen abgesehen, lebensrettend war und essentiell. Und was da kursiert ist, und das gibt es ja jetzt zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten, zur EU-Wahl, es gibt ja unglaubliche Dinge, die über die sozialen Medien gehen. Und da mache ich mir also die größten Sorgen, weil davon sind wir auch als humanitäre Organisation 1:1 betroffen. Wem glaube ich? Worauf höre ich? Mhm. Und welche Qualität hat überhaupt noch das gesprochene Wort und was man halt sagt und was man weiß und glaubt zu wissen? Also da sehe ich eigentlich das Hauptproblem für all unsere Institutionen, weil auch wenn das Bundesheer aus meiner Sicht hat das also eine große friedensschaffende Komponente, oder? Würden Sie das sagen? Oder eher nicht?
Doch, eine.
Also für mich.
So wie unsere Hauptaufgabe ist eigentlich die Abhaltung, ne?
Ja, das Schützen.
Wir sollten eigentlich, oder? So starkes Instrument der Republik dastehen, dass sich jemand, der uns angreifen möchte, das auch überlegt, ob das einen Wert hat und der Einsatz der Mittel das rechtfertigt, dass man das macht. Das ist an und für sich auch das Ziel dessen, wie Sie vorher gesagt haben, die Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen und diese Abhaltung auch klarzulegen. Österreich ist ein Gegner, mit dem man sich nicht automatisch kampffrei auseinandersetzen muss.
Weil ich natürlich im Vorfeld gefragt wurde, wie ich auf die Idee gekommen bin, den Generalleutnant des österreichischen Bundesheers zu interviewen als Repräsentantin einer großen internationalen Organisation. Ich sehe, dass wir teilweise schon, jetzt nicht wir beide, aber dass wir sind sehr viel in militärisch sehr sensiblen Gebieten tätig, bei Care, für alle, die das nicht wissen. Wir sind niemals bewaffnet, wir haben niemals Waffen im Auto, wir haben überall die Zeichen, egal ob in der Sahelzone oder in Afghanistan, dass wir unbewaffnet sind. Und man riskiert also teilweise wirklich sein Leben in diesen Einsätzen. Das sind immer Leute von vor Ort, immer lokale Leute, die das machen. Was auch ein Phänomen ist, ist, dass es noch nie so gefährlich war, wie jetzt humanitäre Hilfe zu leisten. Also die gefährlichsten Länder, wo man am schnellsten ums Leben kommt, waren also Sudan, Afghanistan, nach der Übernahme wieder durch die Taliban. Jetzt wird auch Gaza, ist auch ein hochgefährliches Gebiet. Das heißt, unsere Institutionen, wenn es auch im ersten Blick gar nicht so sichtbar ist, haben eigentlich mehr miteinander zu tun, als man glauben würde, weil wir in vielen Regionen wirklich mit Kombattanten aller Gruppierungen, in Syrien ist das gar nicht mehr überblickbar, wer zu welcher bewaffneten Gruppierung gehört, wo unsere Leute und unsere Teams im Einsatz sind. Aber wir sind halt immer unbewaffnet und wir sehen halt wirklich immer öfter, nicht nur wir als CARE, sondern für alle Organisationen, wie ich begonnen habe zu arbeiten, da hat einen das geschützt, wenn man so eine Jacke angehabt hat. Und da waren wir eher auch Journalisten, sieht man, dass es immer mehr betrifft. Da war man wirklich nicht Ziel. Heute, gerade in der Sahelzone, muss man echt aufpassen, dass, wenn ich in der Region bin, dass ich nicht entführt werde, aber nicht, weil ich so wichtig bin, sondern weil einfach für entführte Europäer Lösegelder verlangt werden. Und da muss man auf so viel aufpassen, auf die Idee kommt man gar nicht. Und wenn man bei CARE arbeitet, gibt es eine ganze Reihe an echt heftigen Sicherheitstrainings, die man machen muss, bevor man überhaupt auch nur auf Besuch fährt in eines dieser Krisenregionen. Und wir greifen auch gern auf ihre Trainer zurück, die uns da auch schon geholfen haben, wie man das, auf was man sich da vorbereitet und wie man sich im Notfall verhält. Weil man denkt immer so, na helfen, das ist was total, ja, es ist total wichtig und es gibt auch wirklich schöne Momente, es gibt aber auch Momente, wo man sich denkt, hoffentlich komme ich da gut wieder raus. Und da hatte ich auch schon einige und ich bin jetzt nicht diejenige, die ständig im Einsatz in den Ländern ist, sondern ich bin dafür zuständig, dass die Europäische Union, die österreichische Bundesregierung, dass wir die Gelder dorthin bringen. Aber ich habe auch schon genug Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, na, also bin ich froh, wenn ich da wieder herauskomme. Und wenn man diesen Blick nicht hat, dann kann man in Österreich schon auf die Idee kommen, wovon reden die eigentlich? Wir brauchen das ja alles nicht. Ich würde gerne jetzt noch mit Ihnen über zwei Sachen, würde ich Sie gerne noch fragen. Das eine ist, es ist der Professor Mangold, der immer sagt, und ich bin nicht sicher, wie ich das verstehen soll, also dass die Ukraine sagt ja sehr gerne, vor allem der Präsident und auch die Vertreter der Ukraine, sie kämpfen ja für uns diesen Kampf quasi, weil wenn die Ukraine das nicht schafft, kann man sich also ausrechnen, dass das weitergeht. Also der Appetit sollte dann sich also auch auf andere europäische Länder erstrecken. Ist das ein Narrativ, dem Sie zustimmen würden?
Also aus meiner Sicht ist überhaupt nicht absehbar, wie sich das Regime Putin weiter verhalten wird. Und was wir uns vor Augen halten sollten, ist, dass im Endeffekt das Selbstbestimmungsrecht der Völker doch noch gelten sollte. Und somit kann die Ukraine bestimmen, was sie tut. Und ich denke nicht, dass es dann rechtens ist, dass ein anderer Staat sagt, ich bin nicht damit einverstanden, was du machst, und ich marschiere bei dir ein.
Na, absolut nicht.
Das ist im Endeffekt das einfache Gleichung, die das Ganze quasi aus meiner Sicht auf den Punkt bringt. Es ist ja einfach eine Macht ausgeübt worden. Das ist der Kern hinter dem Ganzen. Ich will nicht, was du machst, und ich löse das Ganze mit militärischen Mitteln, weil anders politisch oder sonst habe ich es nicht geschafft. Die russische Seite hat offensichtlich auch beurteilt, dass das einfacher und schöner ablaufen würde. Aber im Endeffekt geht es ja einfach darum, dass wir derzeit damit konfrontiert sind, dass gelenkte Demokratien oder den Anschein nach demokratische oder eigentlich im Kern gar nicht demokratische Staaten vollendete Tatsachen schaffen und ganz genau dort ansetzen, wo die westlichen Demokratien angreifbar sind und das entsprechend ausgenutzt wird.
Ich meine, das ist das Recht auf Selbstverteidigung. Das ist ja etwas, was klar ist, und das heißt ja auch immer, und ich bin auch der Ansicht, wobei mir das zunehmend schwerer fällt, dass die Ukraine natürlich selbstbestimmt ist, überhaupt keine Frage, wie weit und wie lang sie diesen Krieg noch führen will und auch führen muss, wahrscheinlich aus ihrer Sicht. Lassen Sie mich kurz, natürlich ist man in der Bubble der großen Organisationen, ist man schon ein bisschen versucht, sich zu wünschen, gerade wir kümmern uns ja ausschließlich um Zivilbevölkerung. Und die leidet schon massiv. Und gerade in der Ukraine sind das, also vor allem mehr alte Leute, abseits der Städte, die halt nicht weg können oder wollen, aus welchen Gründen auch immer. Die meisten, muss man ganz ehrlich sagen, können nicht. Und die sitzen dann dort und sie gehen jetzt ins dritte Jahr der totalen Unterversorgung, keine Heizung, Angriffe, Tote liegen auf der Straße. Ich meine, das muss man ja alles mal auch verkraften als Zivilbevölkerung. Also ich tue mir da schon schwer damit zu sagen, ja, das geht halt jetzt noch Jahre so dahin, weil wir, die Organisationen, die dann dort tätig sind, wir helfen halt der Zivilbevölkerung, so gut wir das können, teilweise wirklich unter Einsatz des Lebens, auch unsere Mitarbeiter. Aber die Friedensoption, auch wenn ein Staat in seiner Souveränität verletzt wird. Ich meine, in Gaza sehen wir jetzt auch wirklich, Israel sagt auch, es hat das Recht auf Selbstverteidigung, da gehen unglaubliche Dinge ab, die man also gar nicht beschreiben kann und eigentlich auch, die ich selbst als professionelle Helferin nicht mehr anschauen kann, wenn es im Fernsehen kommt, was da gemacht wird. Ist Frieden, ist das eigentlich noch eine Option, weil man sagt das ja auch gar nicht mehr, auch als Hilfsorganisation. Natürlich soll die Zivilbevölkerung so gut wie möglich geschützt werden. Wir beide wissen aber, dass das in vielen Fällen ein frommer Wunsch ist. Ja, und dass unzählige Menschen ihr Leben damit verlieren. Ich habe den UN-Hochkommissar für Menschenrechtsfragen letzte Woche getroffen in Wien bei einem kleinen Gespräch, bei einem privaten Meeting. Und der hat auch gesagt, also man traut sich kaum mehr was zu sagen, weil Frieden ist einfach keine zu diskutierende Option mehr. Wie sehen Sie das?
Jeder Krieg endet irgendwann einmal auf einem grünen Tisch mit Unterschriften der beiden Parteien. Ich sehe derzeit für die Ukraine wenig Chance auf einen Frieden, das muss ich sagen. Ganz im Gegenteil, denke ich, dass diese Frontlinie entweder zu einer Art Frozen Contact Line wird, nach dem Beispiel dessen, was wir seit 14 im Donbass sehen, wo ja auch de facto wöchentlich Tote zu beklagen waren. Das war ja nur, das hat keiner mitbekommen, das war nicht in den Schlagzeilen.
Das hat auch keinen so
das
richtig interessiert.
Das war ständig Kriegshandlung dort vor Ort. Man muss auch sehen, nicht, dass der Wert dessen, was die internationalen Organisationen, ob das jetzt die OSZE oder selbst die UN einbringen kann, passt gut zu dem dazu, was Sie gesagt haben über das, wie sich die Konfliktparteien oder die Clans oder wer auch immer da agiert in der Sahelzone, selbst den helfenden Organisationen jetzt gegenüber verhalten, dass da im Endeffekt dieses Machtmonopol komplett zerbrochen ist. Und in der Ukraine sehe ich derzeit wenig Chance auf eine friedliche Lösung, weil das aus meiner Sicht für die Ukraine derzeit nicht akzeptabel sein kann und Russland das Ziel weiterverfolgt, diese 4 Oblaste einzuverleiben. Vollkommen völkerrechtswidrig vollendete Tatsachen schaffen möchte. Und ich denke schon, dass da der Westen gut beraten ist, etwas dagegen zu halten.
Weil das heißt, wir müssen weiter zu unterstützen.
Wir müssen ja auch sehen, dass das ja auch in andere Regionen strahlt. Nicht? Wir haben in Georgien besetzte Gebiete, wir haben Transnistrien mit Moldawien und dann sind wir sehr rasch wieder am Balkan am Anfang unseres Gesprächs angelangt, nicht? Wo im Endeffekt Herde schwelen, die nur befeuert werden müssen und dann auch wieder ausbrechen. Und wenn jemand das Ziel hat, Europa und die Europäische Union zu stören oder zu zerstören oder sich gestört fühlt durch das, was die Europäer hier machen, dann ist nichts einfacher, als das hier diese Schwelbrände wieder in helle Flammen zu verwandeln.
Das heißt, alle Institutionen sind wirklich dazu aufgerufen, sich neu auszurichten, sich besser aufzustellen, sich auch an moderne Technologien viel stärker anzupassen. Das gilt ja nicht nur für das österreichische Bundesheer, das gilt auch genauso für global agierende Organisationen wie CARE und CARE Österreich. Also auch wir setzen uns mit künstlicher Intelligenz auseinander. Auch wir müssen uns ständig anpassen an neue Herausforderungen. Und ich glaube, das Allerwichtigste, um den Bogen zu schließen, ist aber auch, dass wir die jeweilige Zivilbevölkerung positiv mitnehmen. Und da müssen wir jede Menge Kommunikation zu unseren eigenen Zivilbevölkerungen treiben. Und ich hoffe, dass dieser Podcast ein Beitrag dazu sein kann. Herr Generalleutnant, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.